willkommen bei der dieswöchigen Folge der Körperarchitekten. Heute wieder eine tolle Q&A-Folge mit Ekim Küre. Schön, dass du da bist.
Und Charlotte, schön, dass du da bist.
Genau, wir haben heute ein super, super spannendes Thema wieder, wie ich finde. Und ich habe ganz, ganz viele Fragen an dich. Und zwar geht es um das super tolle Thema. Und du bist ja Expertin.
Und mein Lieblingsthema, ja.
Genau, auf jeden Fall. Eigenfetttransfer.
Juhu!
Ja, du bist wirklich, also Eigenfett transferierst du wöchentlich.
Ja, also eines der häufigsten Eingriffe tatsächlich, die gewünscht werden.
Genau, hat ja auch super viele Vorteile und ist super spannend und vielseitig. Und ja, all diese Fragen, die können jetzt beantwortet werden in diesem Podcast. Und ich hoffe, dass alle Fragen auch von Patientinnen und Patienten beantwortet werden. Wir haben auch noch einen kleinen Fragensticker bei Instagram gepostet und es sind auch ein paar Fragen aus der Community dabei. Die werden dann am Ende noch beantwortet. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, liebe Ekim.
Super.
Also, erzähl mir doch mal einfach allgemein, was genau denn Eigenfetttransfer ist und wie sich das denn so unterscheidet zu anderen Methoden. Ich meine, was man am ehesten vielleicht kennt, ist, dass man sich ja entscheidet gegen Implantate und vielleicht lieber Eigenfett nimmt, sein eigenes Fett sozusagen, und das dann in die Brüste implantiert,
genau,
um sie größer machen zu lassen. Aber erzähl doch erstmal, was genau überhaupt Eigenfetttransfer ist.
Also Eigenfett ist sehr vielseitig. Man kann es überall einsetzen, nicht nur in der Brust, auch im Gesichtsbereich, am Körper, in der Intimchirurgie viel genutzt. Und das Gute daran ist tatsächlich, man ist nicht so eingeschränkt. Also man kann es wirklich gut modulieren. Es ist das eigene Gewebe und es ist weit mehr als die Alternative zu Brustimplantaten zum Glück mittlerweile auch schon, aber tatsächlich immer wieder zu wenig erwähnt, dass es auch eine gute Möglichkeit ist, um Gewebe aufzubauen. Und dadurch, dass wir, wie die Statur einer Frau oder eines Mannes ist, irgendwo am Körper findet sich immer ein bisschen Fettgewebe, so dass man da auch gar nicht so eine große Angst haben muss, dass es bei einem nicht möglich ist. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was der Wunsch ist, aber im Bereich der Brust, in der Gesichtsoptimierung nenne ich es mal, aber auch um Defekte aufzufüllen und auch um die Hautbeschaffenheit zu verbessern, ist Eigenfett sehr häufig genutzt.
Ja, vor allem ist es ja irgendwie auch ganz schön, dass es so eine 2-in-1-Lösung eigentlich ist. Also man kann seine nicht gewünschten Fettpölsterchen vielleicht irgendwie loswerden und kann das Fett dann aber auch noch nutzen. Und es hat ja wirklich auch so viel Zuspruch und Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl. Mhm. Vielleicht ist es auch die Bubble, in der man ist. Aber
ja, genau. Also erst dachte ich, es liegt an mir, weil ich Eigenfett schon immer mochte. Und dann dachte ich, vielleicht mache ich unterbewusst, dass die Patientinnen so das Gefühl haben, ach so, das ist ja dann auch irgendwie Thema. Es ist aber so, dass sich durch Social Media und auch sehr aufgeklärte Patientinnen, muss man sagen, in den letzten Jahren der Trend zum natürlichen, zu natürlicheren Varianten doch mehr gewünscht wird. Und gerade bei der Brustvergrößerung ist Eigenfett tatsächlich sehr, sehr gefragt in den letzten Monaten, Jahren. Vor 10, 15 Jahren war das noch nicht so. Da haben wir das auch regelhaft durchgeführt, eher zu wiederherstellenden Operationen. Und deswegen haben wir gerade auch in der Hanseästhetik ja auch sehr viel Erfahrung damit, weil wir eigentlich alle Fachärzte aus Häusern kommen, wo man sehr viel Brustchirurgie gemacht hat, und da wird Eigenfett schon seit über 20, 25 Jahren zur Brustrekonstruktion eingesetzt, und in der Ästhetik ist das noch gar nicht so lange. Das sind jetzt vielleicht mal 10 Jahre, 5 bis 10 Jahre sind ja in der Medizin nicht wirklich lang. Und
werden noch weitere 10er Jahre sozusagen dazukommen, in denen wir intensiv über Eigenfetttransfer sozusagen sprechen.
Ja, ich glaube, ja.
Aber cool. Ist es denn so, dass es irgendwie eine bestimmte Patientengruppe gibt oder bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss, damit man Eigenfett, also klar, man kann es, muss es ja auch erst absaugen, aber dass man Eigenfett, eine Patientin für Eigenfetttransfer ist oder ein Patient?
Also es eignet sich natürlich immer, wenn man also Fettgewebe hat und nicht in eine Gruppe gehört, wo es kontraindiziert ist. Also es gibt natürlich auch Patientinnen, wo man das nicht darf. Das sind nicht sehr viele. Aber wenn man zum Beispiel eine Gerinnungsstörung hat, dass man zu Blutungen neigt oder Medikamente nehmen muss, dass das Blut sehr stark verdünnt ist, dann ist das erschwert mit der Fettabsaugung. Das birgt das mehr Risiken. Auch da kann man das zwar so organisieren, dass es klappt, aber alles, was sage ich mal, nicht dann unbedingt notwendig ist, muss man ja dann nicht herausforcieren. Oder bestimmte Erkrankungen, die vielleicht, also sowas wie Tumorerkrankungen, wenn jetzt im Bereich, wo abgesaugt werden soll oder was hinkommen soll, da ist man sehr, sehr zurückhaltend. Das ist auch eine Kontraindikation. Und deswegen guckt man sich jede Patientin natürlich individuell an. Ansonsten kann man das tatsächlich sehr, sehr häufig einfach benutzen. Also auch bei Frauen, die vielleicht nicht die typischen Fettpölsterchen haben, gibt es dann immer noch so irgendwie in den Flanken oder in den Oberschenkeln Bereiche, wo man so ein bisschen was gewinnen kann. Und das kann man gerade, wenn es jetzt nicht darum geht, die Brust zwei Körbchen größer zu machen, sondern nur dezent aufzufüllen oder für Behandlung im Gesichtsbereich, für die Lippen, für die Wangenpartie oder halt auch in der Intimchirurgie, da reicht meist ja wenig Fettgewebe auch aus. Wir brauchen nicht immer 2-3 Liter, sondern es ist wirklich auch übersichtlich.
Das stimmt, aber 2-3 Liter, die saugst du auch oft ab.
Ja, die saug ich auch sehr oft ab. Ja.
Bei dir mit im OP und da bin ich immer ganz fasziniert davon, wie viel Fett man eigentlich entnehmen kann. Und na klar ist das dann irgendwie auch viel Flüssigkeit, aber das ist schon irre und schön, dass man das dann irgendwie auch noch verwenden kann.
Ja, genau. Dass man fühlt sich, also ich finde, die Operation mit Eigenfett ist immer so, wenn man vorher auch, gerade bei Patientinnen, die vielleicht auch einen Leidensdruck haben, weil sie Fettpölzerchen stören oder sie halt ein Lipödem haben, also so eine krankhafte Fettverteilungsstörung. Du kennst dich schon besser aus als wir alle. Genau. Aber das kannst du ja auch kennst du ja aus unserem Alltag. Da ist das natürlich schön, wenn man das dann kombinieren kann mit, wie du vorhin gesagt hast, mit zwei Sachen, die sehr gut zusammenpassen. Und da ist es wirklich so, also wenn ich eine Patientin habe, wo ich 5-6 Liter Fettgewebe absauge, muss ich ja diese 5-6 Liter nicht nutzen. Mhm. Aber bevor es wegkommt, wenn ein anderes Areal gerade irgendwie auch was gebrauchen könnte, laut Patientin, ne, das ist ja immer nicht, ich spreche die Patientin nicht immer selber drauf an. Ich finde, es ist wichtig, dass man auch nur Bereiche behandelt, wo ein Leidensdruck oder halt der Wunsch von der Patientin ausgehen, dann kann man das super gut nutzen.
Auf jeden Fall. Wie ist das denn, wenn du den Prozess des Lipotransfers mal so beschreibst, von der Absaugung bis zur Injektion? Wie läuft das ab? Also wir können ja mal so ganz klassisch uns was vorstellen. Jemand möchte ein kleines bisschen sein an den Flanken Fett verlieren. Mhm. Vielleicht bin das ja auch ich.
Nein, das glaube ich nicht.
Genau, aber man möchte dann gerne, weiß nicht, vielleicht ein bisschen mehr Volumen wieder in der Brust haben oder vielleicht hat man auch eine Asymmetrie in der Brust und das soll so ein bisschen ausgeglichen werden. Erzähl uns doch mal, wie der Prozess so abläuft.
Also das kann man entweder in lokaler Betäubung machen oder unter Narkose. Spannend ist, also ich habe morgen zum Beispiel gleich 2 Fälle, wo ich unter Narkose Patientin operiere, aber heute Morgen habe ich eine Patientin unter lokaler Betäubung zum Beispiel auch operiert. Nehmen wir mal an, es sind jetzt die Flanken. Also bei dir wäre das natürlich nicht möglich, weil da ist nichts. Aber dann und unter vielleicht so viel, dass man sagt, okay, da sollen so 1, 2, 3 Liter weg und vielleicht soll was in die Brust rein. Und dann würde ich das zum Beispiel unter Vollnarkose planen, einfach weil das dann bequemer für die Patientin ist, wenn man sie auch umlagern muss. Bestimmte Areale, wenn man jetzt sagt, ich brauche jetzt nicht so viel, so wie heute Morgen bei meiner Patientin, da habe ich vielleicht insgesamt 200 Milliliter Fettgewebe gebraucht. Das kann man auch mal unter lokaler Betäubung machen. Aber wenn es wirklich darum geht, die Flanken richtig nachzusaugen und 2-3 Liter Fett zu verlieren, dann finde ich das meist unter Vollnarkose entspannter für die Patientin. Dann würde man natürlich erst untersuchen, beraten, anzeichnen, Fotos machen, dass meine Patientin kennen das, dass das fast länger dauert als die OP, diese ganzen Vorbereitungen und Aufklärungsgespräche, die sind auch wichtig, das ist wichtig. Und am Tag der OP wird man dann eingezeichnet und eigentlich passiert das Ganze dann, nachdem man schläft. Also so viel bekommt man nicht mit, man darf sich einen schönen Traum aussuchen, dann schläft man ein und wenn es jetzt die Flanken sind hinten, also auch mit Rückenbereich zum Beispiel, dann haben unsere tollen Narkoseärzte in den OP-Zentren, wo wir operieren, auch tolle Möglichkeiten, dass man wirklich so in so einer bequemen Bauchlage einschläft, Kopf so ein bisschen seitlich und sich einen schönen Traum ausdenken kann und dann schläft man in Bauchlage ein und wacht dann auf einmal ein, zwei Stunden später auf dem Rücken auf. Und dann in der Zeit habe ich dann das Fettgewebe hinten gewonnen an der Flanke. Das wird dann aufgearbeitet, da gibt es verschiedene Techniken und dann kommt das nach Lagerung der Patientin in Rückenlage dann in den Bereich, jetzt zum Beispiel in die Brust. Und wenn es eine Brustasymmetrie ist, dann würde man halt eine Seite behandeln. Man kann aber auch eine dezente Brustvergrößerung
und beidseits womit machen. Entnimmst du das Fett?
Es gibt so Kanülen, die sehen auch so ein bisschen aus wie Stäbe? Kleine Stäbe.
Drumsticks.
Die sind, ja, genau. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen in unseren Instagram-Stories oder bei Instagram. Und die sind aber an der Spitze nicht spitz, sondern stumpf und haben so kleine Löcher, wo man das Fettgewebe mit auffangen kann. Aber bevor man das gewinnen kann, kommt eine Tumeszenzlösung rein. Das ist eine Flüssigkeit, die das Gewebe auflockern soll. Es ist auch kein Geheimnis, was da drin ist. Es ist wirklich Flüssigkeit und lokale Betäubungsmittel und bisschen Adrenalin mit drin, damit die Gefäße sich verengen, damit das nicht so blau und grün wird. Und das Gewebe lockert sich dann dadurch ein bisschen auf. Und wenn man das mit den Kanülen gewonnen hat, dann lässt man das eigentlich ganz banal abstehen. Das klingt jetzt erstmal so. Natürlich sind das alles ganz sterile und besondere Behälter, die wir benutzen.
Dann kommt das Fett so nach oben, ne?
Genau, Fett schwimmt oben und die Flüssigkeit wird dann weggenommen, damit man halt nicht zu viel von dieser Flüssigkeit wieder mit drin hat. Und vielleicht kennt ihr das auch so aus diesen Instagram-Stories, wenn dann halt gesagt wird, ja, jetzt sind irgendwie 8 Liter Fettgewebe abgesaugt worden. Man muss immer gucken, ist es das reine Fettgewebe, was jetzt gezählt wird, oder ist da diese Flüssigkeit mit drin, die man zuvor reingebracht hat?
Ja, und auch bestimmt so Wundflüssigkeit ja auch noch, ne?
Genau.
Ist ja nicht nur dann die Flüssigkeit, die auch eingebracht wird. Genau. Und um sozusagen an die Areale zu kommen, machst du ja kleine, also sind es ja kleine Schnitte.
Genau.
Was kannst du uns dazu noch sagen?
Das Gute ist, das sind ja wirklich ganz kleine Schnitte, also so ein halber Zentimeter vielleicht.
Ja, mini.
Und die kann man gut verstecken. Also es gibt ja keine unsichtbaren Narben, aber die würde ich schon sehr nah an kaum sichtbar einordnen. Für die meisten sieht das aus wie so ein eingewachsenes Härchen oder so die ersten 3 bis 6 Monate. Und im weiteren Verlauf kann man die wirklich gut kaschieren.
So 2 Zentimeter oder so sind die, ne? Oder
noch nicht Zentimeter. Mal, also wirklich so ein halber Zentimeter.
Ja.
Und die Abstände, also zum Beispiel, man kann den gesamten Rücken-Flankenbereich mit 2 kleinen Pieksern, nenne ich es, wirklich absaugen. Wichtig ist trotzdem zu erwähnen, dass natürlich überall, wo man mit der Kanüle hinkommt, Wundgebiet unter der Haut ist. Mhm. Also wenn ein Infekt oder eine Wundheilungsstörung oder ähnliches sein sollte, dann ist immer der gesamte Rücken betroffen. Das darf man nicht vergessen, wenn man von kleinen Schnitten redet, dass die Patientinnen auch trotzdem wissen, es ist eine große OP, es ist keine kleine OP, wenn man große Fettabsaugungen macht, aber unter den guten und sterilen Bedingungen und in fachärztlicher Hand kann da selten
auf jeden Fall,
was
passieren. Ich glaube, als Patient denkt man immer, ach, man sieht nur den kleinen Schnitt, aber es sind ja auch noch innere Verletzungen sozusagen, die bei einer OP entstehen. Aber genau. Und ich meine, ein super großer Vorteil, wenn man sich jetzt eine Brustvergrößerung vorstellt, da ist ja die Narbe meist in der Unterbrustfalte und doch schon ein bisschen breiter.
Ja.
Und bei der Brustvergrößerung mit Eigenfett ist es dann so ein kleiner.
Das fällt wirklich kaum auf. Also das ist wirklich von Vorteil. Auch die Brustvergrößerung mit Implantaten ist ja mittlerweile so, dass man manche 3, manchmal 4 Zentimeter auch relativ kurz ist im Vergleich zu früher. Trotzdem ist da halt ein Schnitt und der Unterschied zu einem Stich ist wirklich, dass es so abheilt, dass man wirklich von außen kaum was sieht.
Mhm.
Und die Heilung ist auch ein bisschen anders. Also bei Schnitten, gerade bei Brustimplantaten, da geht man ja in die verschiedenen Schichten rein und das Fettgewebe kommt tatsächlich wirklich unter die Haut ins Fettgewebe. Es kommt nicht in die Brustdrüse, es kommt nicht in oder um den Muskel, sodass auch die Erholungszeit deutlich schneller ist als nach Implantaten.
Mhm. Und wenn man das Fett jetzt sozusagen injiziert hat, wie kann man dann sicherstellen oder wovon kann man ausgehen, dass das transplantierte Fett sozusagen auch überlebt?
Mhm.
Also ich meine, man kann das jetzt in der Brust, im Gesicht oder auch im Po sozusagen injizieren. Wie kann man jetzt sicherstellen, dass es überlebt? Kann ich da selber irgendwas tun oder gibt es da eine Faustformel?
Man muss 3-mal spucken und auf Holz klopfen, sage ich immer. Ja, genau. Und Maschallah sagen.
Ja.
Also,
und ein blaues Auge.
Und blaues Auge, sagen wir, draufkleben. Ich bin ein bisschen abergläubisch. Ich weiß nicht, ob Für alle, die das zum ersten Mal hören, die werden sich jetzt wundern, was wir hier sprechen, aber die anderen kennen mich schon, dass ich da
Aber
immer...
Eki macht keinen Tanz, bevor die OP stattfindet.
Nicht bevor die Patientin, nachdem die Patienten eingeschlafen sind, mache ich ja vielleicht einen Tanz, das kriegt ihr dann nicht mit. Es ist so, dass das Fett braucht Ruhe zum Einheilen, also Scherkräfte, Druck sollte nicht auf das Fettgewebe kommen, deswegen kriegt ihr entweder so ein Stütz-BH, damit nicht so viel Bewegung in der Brust ist, aber es muss gar kein Kompressions-BH sein mit sehr, sehr viel Druck auf das Fettgewebe, sondern eher um es von unten zu stützen, damit die Brust zum Beispiel bei einer Brustvergrößerung nicht zu sehr wippt. So. Mhm. Im Gesichtsbereich muss man nicht so viel machen. Bei Hip-Dips oder Gesäß hat man immer so Aussparungen in der Kompressionswäsche zum Beispiel. Und eigentlich kann man sich das so vorstellen wie, ja, wie ein Beet, wo man gerade was ausgesät hat. Und die Pflänzchen, die da wachsen, die sind noch so von, also wenn es regnet, wenn der Wind sehr stark ist oder wenn man drauf tritt, dann sind diese Pflänzchen schnell wieder nicht mehr da. Deswegen muss man das so ein bisschen mit Liebe und Ruhe pflegen und hegen.
Fürsorge.
Ja.
Ja,
ich war am Wochenende im Schrebergarten. Ich glaube, man spürt es.
Ich schon. Ich habe mir gerade sinnbildlich einfach vorgestellt, wie diese Pflänzchen da sind und ich bloß nicht
auftreten möchte. Die Fettpflänzchen, die da blühen.
Die wunderschönen Fettpflänzchen. Jetzt blühen sie vor allem, jetzt kommt der Frühling. Und aber gibt es so eine Faustformel? Also kann man sagen, das Fett überlebt komplett?
Das kann man, also das darf man... Das ist das Einzige, was man nicht sagen darf, dass das komplett überlebt. Also 100% gibt es eigentlich nirgends, also in der Medizin nicht und auch im Leben eigentlich selten. Man kann davon ausgehen, dass 10-50% sich wieder abbauen. Ich sage meinen Patienten immer, sie sollen vom Schlimmsten ausgehen, dass sich die Hälfte wieder abbaut oder dass, wenn man es positiv sagen möchte, dass 50-60% festwachsen. Es gibt eigentlich so Studien, die sprechen dann von 60-80%, die anwachsen, aber es ist eigentlich immer schön, den Erwartungsdruck rauszunehmen und das ein bisschen realistischer zu sehen. 50-50, finde ich, ist immer eine gute Formel.
Aber ist es dann nicht so, dass man auch einfach sagen kann, Frau Küre, dann spritzen Sie mir doch einfach dreifach so viel wie geplant rein.
Ja, machen
dann,
auch viele,
Vielleicht kommt dann mein D-Körbchen von einem A-Körbchen auf einmal schwuppsiwupps.
Genau. Eigentlich ja, also wäre ja so logisch, funktioniert nur nicht, weil das Fettgewebe ist ja, das sind ja Zellen, die leben und die brauchen Andock-Möglichkeiten, um zu überleben. Ich vergleiche das, ich habe das schon mal in einem Podcast erwähnt, das ist wie mit diesen Basilikumpflänzchen beim Supermarkt. Da kauft man die, da sind ganz viele Blätter dran und dann wundert man sich, warum die nach 1-2 Wochen nicht überleben, weil die so eng gesät sind, dass dann die Nährstoffe auf einmal ausgehen. Und beim Fettgewebe ist es nicht ganz so wie beim Basilikumpflänzchen. Ich war zu oft im Schrebergarten jetzt. Also, aber es ist tatsächlich so, das Fettgewebe hat dann nicht die Möglichkeit, dass diese Kapillaren, die feinsten Blutgefäße, die einwachsen, alle Fettzellen versorgen können, sodass viel mehr untergeht, als tatsächlich, wenn man weniger reinmacht. Also zu viel führt dann meist dazu, dass alles untergeht. Mhm. Wie auf dem Boot, ne? Wenn zu viel Passagiere sich aufstürzen, dann geht das ganze Boot unter. Deswegen muss man die Balance wahren zwischen nicht zu wenig, weil es soll ja auch was passieren, aber auch nicht zu viel, weil sonst stirbt halt viel mehr ab, als wenn man weniger reinmachen würde.
Ja, aber da sieht man wieder, wie wichtig sozusagen das Vorgespräch auch ist und die genaue Aufklärung und auch Erwartungshaltung. Ich meine, das ist auch eine Riesensache bei euch, dass man ja dem Patienten, der Patientin auch wirklich eine Erwartungshaltung geben kann und da eine realistische Erwartung sozusagen davon ausgehen kann und damit auch in den OP sozusagen rein. Genau, also man kann sozusagen sagen, wenn man ein A-Körbchen hat, dass man schon davon ausgehen könnte, dass es zum Beispiel ein B-Körbchen werden würde, aber nicht unbedingt, also Körbchen sind ja sowieso schwierig, aber...
Ja, also man kann das Volumen, was man hat, kann man das gleiche Volumen wieder einfüllen und wenn dann davon die Hälfte im schlimmsten Fall verloren geht, hat man dann so ein halbes Cup bis ein Cup mehr.
Okay,
so.
Aber ich glaube, das ist auch schon schön, weil ich meine, es gibt ja auch viele Patientinnen, die vielleicht irgendwie 50 oder so sind oder 40, wie auch immer, vielleicht schon ein oder zwei Kinder geboren haben und irgendwie eine Stillzeit hinter sich haben. Und dann möchte man einfach wieder das Volumen ein bisschen auffüllen.
Ja.
Dann ist das, glaube ich, auch schon eine schöne Sache für die Patienten. Und wie lange dauert dann die Heilungszeit? Also wenn man sich um seine Basilikumpflanze und seine kleinen Fettpflänzchen im Schrebergarten gekümmert hat, wie lange dauert das dann so, bis man geheilt ist?
Also geheilt, dass man sich, glaube ich, fit fühlt, ist relativ schnell. Also dadurch, dass das kleine Schnitte sind und dass es ist eher die Region, in der man abgesaugt hat, die führt eher so. Also wenn man jetzt eine Fettabsaugung an den Flanken, Rücken und am Bauch hat, dann sind das halt blaue Flecke, die müssen halt vor sich hin heilen. Man ist aber eigentlich relativ schnell wieder salonfähig, nennt man das ja, ne? Von der Sicherheit, wie viel Fettgewebe da jetzt bleiben wird, sind das schon so bis 3 Monate. Also in den ersten 3 Monaten kann sich das Fettgewebe noch entscheiden, zu bleiben oder zu gehen. Deswegen sollte man da mit der Stelle, wo das Fett hingekommen ist, doch aufpassen. Aber man ist schon so nach einer Woche, 10 Tagen, ist man da eigentlich schon relativ fit. Ist anders als bei, ja, auch bei Brustimplantaten ist man ja so, dass man von außen salonfähig ist, aber die Schmerzen dann doch ein bisschen länger anhalten können, auch einfach, weil der Muskel auch mit meist betroffen ist. Und bei Eigenfett ist das so, dass eine Woche, 10 Tage spürt man vielleicht noch was, aber es ist jetzt nicht so, dass man im Bett liegt oder irgendwie sich vor
Ja,
Schmerzen
und es
krümmt.
kommt ja auch wirklich total auf das Areal an.
Ja.
Ne? Wenn man jetzt sich die Lippen irgendwie mit
Ja.
Eigenfett vergrößern lässt und nur ein ganz kleines bisschen irgendwie aus dem Bauchbereich absaugt, dann ist es was anderes, als wenn man ein BBL zum Beispiel
Ja,
machen lässt.
natürlich, ja.
Da kommen wir gleich zu meiner nächsten
Ja.
Frage, was so Risiken sein können von Eigenfetttransfer. Ich meine, man kennt das ja aus den Medien, die OP, die glaube ich, ja, am meisten Negativschlagzeilen, weiß ich
Ja,
gar
also
nicht,
es ist
aber
tatsächlich auch so, dass statistisch gesehen auch die höchste, also man muss das alles mit Vorsicht genießen, weil es was ein Unterschied ist, ob es in fachärztlicher Hand operiert wurde oder halt insgesamt, weil das BBL tatsächlich auch in Verruf geraten ist. Ich mag das tatsächlich persönlich auch nicht so gerne.
Einmal noch mal kurz für alle, BBL, das Brazilian Butt Lift, also es ist eigentlich ein Eigenfetttransfer in den Po.
Po, ja,
Genau.
den Po. Und abgesaugt werden meist Areale auch an den Flanken, am Rücken, damit so ein bisschen diese Urglasform
Kim
rausgearbeitet wird
Kardashian.
an den Oberschenkeln. Und ja, Kim Kardashian hat das so eigentlich in die Welt rausgebracht. Sie ist ja schon lange weg davon. Also sie hat sich das ja wieder alles irgendwie auflösen und absaugen lassen. Es hat auch, ich muss immer ja dazu sagen, Menschen dürfen ja über ihren Körper selber bestimmen. Also wenn das jemand sich wünscht und den ja sich dann vielleicht danach besser fühlt, hat es seine Daseinsberechtigung. Ich bin da sehr, sehr harsch in der Aufklärung. Ich mache immer so eine schonungslose Aufklärung. Und das ist tatsächlich so, dass wenn man das operiert, ist das so, dass man immer aufpassen muss, dass man nicht zu viel Fettgewebe einfüllt, dass man in den richtigen Schichten bleibt, dass die Fettabsaugung ordentlich durchgeführt wird. Aber das ist bei allen anderen Operationen ja auch gegeben. Aber es gab halt eine gewisse Zeit, glaube ich, sehr viel nicht gut ausgebildete Ärzte, die aus ganz verschiedenen Bereichen kam und das auch vielleicht nicht ganz so legeartig durchgeführt haben. Wir haben ja in Deutschland auch Fälle gehabt, wo auch Patientinnen verstorben sind tatsächlich, weil die halt eine Fettembolie bekommen haben. Und das ist dann halt häufiger der Fall, wenn man das halt falsch operiert. Das muss man dann wirklich sagen. Also da geht es aber nicht um die normalen Komplikationen einer BBL-Operation, sondern wenn man wirklich ärztlichen Fehler begeht.
Und also ich meine, diese ärztlichen Fehler gibt es ja auch in anderen Bereichen und anderen OPs.
Genau, aber beim BBL ist es halt so, da sind halt sehr große Gefäße unter dem Po-Muskel. Also die sind
Genau.
wirklich, ich zeige gerade
Daumen
meinen Daumen
mittig.
oder meinen Finger. Und wenn man da mit der Fettkanüle, also mit der Kanüle, mit der man das Fett einspritzt, reingelangen sollte, da gehört schon viel zu. Also jeder, der das
Anatomie.
ordentlich gelernt hat und Anatomiekenntnis hat, weiß, dass man in dieser Schicht nicht zu suchen hat. Aber nehmen wir mal an, man wäre da, dann kann man halt das Fettgewebe in große Gefäße reinimpfen und die können dann Lungenvenen verlegen und das kann dann tödlich enden, wirklich.
Und gibt es sonst Risiken? Also ich kenne noch irgendwie so Patientenbeispiele oder ja, einfach Patientenbeispiele, die vielleicht auch in den Medien so bekannt waren, dass bei der Absaugung, also nicht dem Transfer unbedingt, sondern dass bei der Absaugung irgendwie viel schiefgelaufen ist, dass viel so übersaugt wurde.
Ach so, ja.
Was gibt es da so für Risiken?
Da gibt es also was immer sein kann, ist, dass halt sich so eine Art Orangenhaut, so Rillen oder Dellen zeigen. Mhm. Das ist natürlich weniger, wenn man versucht, bestimmte Techniken anzuwenden, so dass man so fächerförmig zum Beispiel operiert, dass man sich die Areale auch gut vorher einzeichnet. Das kann aber trotzdem, auch wenn man alles Legeartes richtig macht, trotzdem sein, dass einige Areale nicht ganz eben sind. Eine richtige Komplikation wäre es zum Beispiel, wenn man so viel absaugt, dass die Haut direkt mit der Muskelfaszie verklebt. Mhm. Und das ist, vielleicht kennt ihr das, es gibt so wirklich, gerade bei Lipödem-Patientinnen ist es sehr häufig, dass dann vermeintlich was gut gemeint war, dass man radikal absaugt. Ich finde das Wort sowieso radikale Absaugung ist immer, da würde ich 3 Schritte zurückgehen, weil eine radikale Geschichte ist auch in der Medizin immer nicht so gut. Da kann es dazu führen, dass einfach zu wenig so eine Gleitschicht da ist, damit sich die Haut überhaupt über den gewissen Schichten bewegen kann. Und wenn dann die Haut an der Muskulatur fast hier festklebt, dann hat man da gar nicht mehr die Möglichkeit, dass man sich normal bewegen kann.
Ja, da kommen wir auch schon wieder zu meiner nächsten Frage. Mensch, das ist hier ein roter Faden, der sich durchzieht sozusagen. Wie ist das denn? Also würdest du auch sagen, lieber nicht radikal absaugen, sondern man könnte ja vielleicht auch Nachkorrekturen vornehmen in irgendeiner Weise. Also was passiert dann, wenn das transplantierte Fett nicht wie gewünscht anwächst oder gibt es irgendwie Alternativen oder Nachkorrekturen? Was kann man machen?
Ja. Also 2 Sachen. Ich finde immer das Wort radikal halt doof. Ich finde so effektiv vielleicht ganz gut. Also natürlich sollte es so sein, dass man Fettgewebe gewinnt und dass man effektiv an den Stellen, wo Fettgewebe nicht mehr erwünscht ist, auch was gewinnt. Gerade bei Lipödem ist das ja auch, das ist ja das Ziel. Wenn man das Gefühl hat, man hat zu wenig Fettgewebe, weil man eigentlich mehr gebraucht hätte, zum Beispiel für die Brust, bei Patientinnen, die gar nicht so viel Fettgewebe haben, kann man das tatsächlich manchmal so besprechen, dass man sogar 2 oder 3 zeitig operiert. Also dass man sagt, okay, wir könnten die Brust eigentlich größer machen, aber sie haben einfach nicht so viel, dass die Patientin tatsächlich dann nochmal nach 6 Monaten oder 12 Monaten kommen und sich in der Zeit so ein bisschen was anfuttern dürfen oder sollen. Also das kann man besprechen. Man kann halt, mir ist es lieber, man operiert dann nochmal ein zweites Mal, als dass man eine Region übersaugt, weil diese Übersaugungen sind schwer zu korrigieren. Und es ist ja auch so, dass nicht jeder ein Lipödem hat oder einen Bereich, wo sehr viel Fett ist. Und wir wollen ja auch keinen anderen Bereich verschlimmbessern. Also wenn wir jetzt Fett für die Brust brauchen, aber sonst die Patientin eigentlich ihre Oberschenkel gut findet oder auch den Bauch und ich aber nur, um Fett zu gewinnen, dann in dem Bereich sehr viel wegnehme, dann kann es ja manchmal auch Dellen oder Areale geben, die so ein bisschen uneben sind. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen muss man da so ein bisschen gucken, dass man die Balance hält.
Und ist es dann so, dass man, also ich meine, das Fett im Gegensatz zum Beispiel auch zu Hyaluronsäure, also mein Wissensstand, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber wenn ich jetzt meine Lippen zum Beispiel vergrößern möchte oder auch konturieren möchte, dann habe ich ja die Wahl zum Beispiel zwischen Hyaluronsäure und Eigenfett.
Ja.
Und wenn mir das jetzt ein bisschen zu viel ist, weil Eigenfett bleibt ja, Hyaluronsäure schwindet oder geht wieder, so wie wir es vorhin meinten, kann man gehen. Wie ist das denn, wenn mir das zu viel ist in meinen Lippen? Kann ich das auflösen?
Ja, kann man. Also es ist zwar umständlicher als mit Hyaluron, weil bei Hyaluron kann man Hyaluronidase nehmen. Also da ist es auch nicht super einfach, aber das geht deutlich einfacher. Bei Eigenfett ist es so, wenn es erstmal angewachsen ist, kann man es halt genauso wieder loswerden, wie man an einem anderen Bereich das Fettgewebe entnommen hat. Also man kann es absaugen. Mhm. Es gibt ja auch diese berühmte Fettwegspritze. Mhm. Auch mit der bin ich nicht so befreundet. Also die BBL und Fettwegspritze sind so meine...
Feinde.
Nein, nicht Feinde, aber die stehen ganz zuletzt auf der Einladungsliste für den Schrebergarten, wenn da eine Party stattfinden würde. Das ist so, dass man kann das Fett wieder auch auflösen oder halt absaugen. In der Brust ist das total einfach. Also man sollte natürlich, es passiert super selten, dass man, also eigentlich ist es mir noch nie passiert, dass ich irgendwas zu groß an der Brust mit Eigenfett aufgefüllt hätte. Bei den Lippen zum Glück, ich klopfe mal auf Holz. Auch noch nicht, aber da könnte man halt auch versuchen, das schon ein bisschen abzusaugen oder tatsächlich mit der Fettwegspritze zu gucken. Ja, das ist schon
okay,
möglich.
also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten.
Ja, muss es immer geben. Also man kann tatsächlich eigentlich in keine OP starten, wo es nicht einen Plan B, C oder D, manchmal auch Z gibt.
Und in deiner Karriere und in deiner Geschichtenvielfalt, dem Buch der Eigenfetttransfere,
Ja.
der Ekinkyre, gibt es da irgendwie so eine bestimmte Patientengeschichte, wo du sagst, das ist der Knaller gewesen,
Ja,
die muss ich
die erzähle ich
erzählen?
auch, glaube ich, jedes Mal. Also ich habe die, glaube ich, bei fast jeder Beratung erzähle ich das. Es ist jetzt, Achtung, hier Warnung. Also es ist wirklich eine Ausnahmesituation. Aber ich habe wirklich eine Patientin, die hat sich 6 Wochen lang nach dem Eigenfetttransfer in der Brust wirklich, sie hat die Brust nicht angefasst, sie hat den BH einfach, glaube ich, auch angelassen und sie hat wirklich dafür gesorgt, dass nichts an diese Brust kommt. Noch nicht mal Luft, glaube ich. Und da sind wirklich, also von 100% darf man ja mal nicht sprechen, aber da sind vielleicht 98% angewachsen und das ist so
Wow.
eine absolute Ausnahme, weil das wirklich, wenn man sich die vorher, man kriegt ja bei uns mal Vorher-Nachher-Bilder gezeigt im Rahmen der Aufklärung und Beratung. Die dürfen wir leider ja nicht alle zeigen bei Instagram und ähnliches, weil das ja Vorher-Nachher-Fotos sind, die auch manchmal ästhetisch oder meist auch ästhetisch begründet sind. Und da ist es wirklich so, die hat einfach einen Sprung von vielleicht einem A-Körbchen auf ein C-Körbchen. Das ist aber eine absolute Ausnahme, aber ich erwähne das immer, weil das gibt natürlich sicherlich auch Patientinnen, wo das Gegenteil passiert. Und zwar, dass alles abstirbt. Bei mir noch nicht passiert, aber ich habe das bei Patientinnen mit Hip-Dips manchmal, dass dann, da kann man nämlich nicht ganz so toll überfüllen, wie man das bei der Brust vielleicht könnte. Und die dann doch enttäuscht sind, dass wirklich nur 50% angewachsen sind. Und irgendwo zwischen diesen 50 bis 80% bewegt man sich im Normalfall. Aber diese Patientin mit den wirklich, die hat auch gesagt, sie hat Verbot ausgesprochen, Brust darf nicht angefasst werden für sich selber und auch für ihren Partner. Und irgendwie, da darf nichts ran. Und erst habe ich das so belächelt. Ich dachte, sie sagt das so, aber sie hat das wirklich
Super
durchgezogen.
konsequent auf
Ja.
jeden Fall. Ja, man kann es ja dann probieren, wenn es
Ja,
soweit ist,
also
dass man
ja, also
einfach
ich
sagt, hier
würde,
kommt niemand ran. Am besten mit einem Schild an
genau.
die Brust. Ja, cool. Und wir sind jetzt hier schon bei den Fragen von deinen Instagram-Followern, was die
Von meinen
so für
vielen, ich bin
Fragen.
heute bei 2000. Ich fühle mich so richtig wie so eine Medfluencerin. Juhu! Vielleicht kann mich ja Jan Böhmermann bald auch
Ja, das ist echt
zeigen.
so. Mal gucken, wie viele da dazukommen. Aber echt. Genau, ich habe mal so drei Fragen rausgesucht, die ich so ganz interessant fand und bestimmt auch
Ja,
so Patientinnen
gerne.
ganz interessant finden. Kann man eine Bruststraffung, eine leichte Vergrößerung und einen Transfer ins Gesicht zusammen machen? Also in einer OP sozusagen?
Ja.
Kurze
Ja,
Antwort. Okay, wir
ja.
machen
Also
Ja-Nein-Antwort.
doch, also sehr häufig mache ich das sogar, dass das ist eigentlich eine super Sache. Diese ganzen Sachen, wo man eine große OP hat, also Bruststraffung ist keine riesige OP, aber jetzt in der Konstellation, wenn man eine Bauchdeckenstraffung hat, eine Bruststraffung hat und dann sowieso irgendwie Fettgewebe genommen hat, ist es doch das Schönste, wenn man, bevor man das Fettgewebe, was eigentlich drüber ist, bevor man es wegschmeißt, nochmal gucken kann, wo könnte man das noch anwenden. Und nein, es ist nicht so, dass alle meine Patientinnen dann rauskommen und überall Eigenfett drin haben, bis ins Ohrläppchen, aber es lässt sich halt doch gut verwenden.
Auf jeden Fall auch beim Facelift zum Beispiel, ne? Da wird
Ja,
ja ein Facelift
das ist
gemacht,
super.
manchmal Unterlider, Oberlider und dann schnappt man sich noch ein bisschen Eigenfett und es wird irgendwo aufgepolstert
Ja,
oder
es ist
es
super,
kann
weil
entnommen
das
werden.
Eigenfett hat ja noch die, ja, sogenannte, ich nenne es mal jetzt mal Vorläuferzellen, also so bestimmte Zellen mit drin, die auch noch das eigene Gewebe dazu anregen, sich auch noch mal so ein bisschen zu regenerieren, sodass man da einen doppelten Effekt hat. Gerade im Gesichtsbereich ist das top. Ja, Eigenfett, ich liebe es.
Wie ist das denn? Es kam noch die Frage, es ist eigentlich zwei in eins, würde ich sagen. Beide Fragen zielen so ein bisschen auf das Gleiche ab. Erkennt man Fett, ob es gut oder schlecht ist? Gut oder schlecht? Dazu stelle ich dir die nächste Frage. Kann man auch das Fett aus den Armen nutzen, wenn es eventuell aber Lipödemfett ist? Also
Also,
schlechtes Fett. In dem Fall Lipödemfett und gutes Fett.
ja, also die sind auch das Lipödemfett, das arme Lipödemfett ist nicht böse, keine Sorge. Es ist einfach anders. Es ist ein bisschen, ich sag meinen Patienten immer, der Körper meint es zu gut und die Lipödemfettzellen, die mögen ganz viel Wasser speichern und umarmen dann so Wassermoleküle und dann hat man ganz viel Wasser mit an Bord. Aber man kann tatsächlich bei der Fettabsaugung, also ich glaube, das geht allen meinen Kolleginnen so, schon irgendwie so an der Farbe, an der Struktur, an der Masse irgendwie so ein bisschen so erkennen, oh, das ist gutes Fett, das eignet sich ganz gut, das wird bestimmt gut anwachsen. Bei Lipödem ist es häufig so, dass es dieses ganz helle, blasse Fettgewebe ist mit sehr viel fibrotischem, also so bindegewebigen Anteil. Und das kann man auch nehmen, ja, kann man, aber man versucht dann, oder ich versuche dann in Absaugung zu gucken, aus welchen Bereichen ich vielleicht etwas, das klingt jetzt wieder so nach Fettstufen, aber nach etwas hochwertigeres Fettgewebe auch gewinnen kann, weil das tatsächlich auch besser anwächst. Und bei Lipödem muss man immer mit drüber aufklären, dass wir, wenn wir Fettzellen nehmen aus einem Bereich, wo Schmerzen waren, ich hatte das zum Glück, toi, 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 ich muss schon wieder auf Holz klopfen, einen Moment. So, die können theoretisch ja auch Schmerzen verursachen. Das wird auf jeden Fall berichtet, weil die Fettzellen halt ja aus einem Bereich kommen, wo sie das schon mal gemacht haben. Ich habe das noch nie erlebt, dass eine Patientin, die ich mit Lipödemfett aufgefüllt hätte, Schmerzen im Bereich der Brust hatte. Aber trotzdem spreche ich es immer an, weil wir es ja nicht ausschließen können.
Ja, aus dem Lehrbuch, also mein medizinisches Wissen, eigentlich müsste die Fettzelle dann ja auch ein Gehirn und damit einen Nerv mit
Ja,
einer
genau, das
Nervenzelle
ist
in irgendeiner Weise verbinden.
genau. Und ich, also ich habe das auch immer so in meiner Facharztausbildung von meinen Lehrern und Meistern so gelernt, dass die Fettzellen ja quasi umziehen und dann nicht mehr diese gleichen Wege zu ihnen führen, die zu Speicherung von Wasser und Schmerzen und so sind. Und das Fettgewebe bei Lipödem ist ja nicht, dass das Fettgewebe an sich wehtut, sondern diese Wasseransammlung und diese Spannung im Gewebe sind ja das, was das unangenehme Gefühl verursacht. Und an der Brust zum Beispiel oder in den Lippen oder im Gesichtsbereich habe ich das die letzten 15 Jahre nicht einmal mitbekommen. Ich bin aber offen für Berichte und ich habe auch Kollegen, mit denen ich mich unterhalten habe, die nur noch Lipödem operieren und die berichten, dass sie so ein, zwei Fälle schon im Laufe ihres Lebens gesehen haben.
Ich meine, es gibt auch nichts, was es nicht gibt,
Ja,
vielleicht in
ja.
irgendeiner Weise. Ich weiß nicht, ob das immer stimmt, aber den Spruch gibt es auf jeden Fall. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall super, super viel über Eigenfetttransfer und bin auch ein Riesenfan. Und ja, denke, ich würde, wenn ich irgendwie mir mal die Brüste vergrößern lassen würde, würde ich es auch, glaube ich, mit dieser Variante machen. Ich finde, das ist richtig super. Und ich gucke auch immer gerne deine Patientenergebnisse mir an, weil das echt cool ist, was man damit so machen kann. Und man sieht ja wirklich gefühlt nur diesen kleinen Einstich. Und
Ja.
das finde ich halt immer so faszinierend, was man da wirklich auch, und auch bei den filigraneren Injektionen, was man da irgendwie ja, modellieren kann und was man machen kann. Also es ist echt schön zu sehen. Vielen Dank für deine ganzen Antworten.
Ja, sehr, sehr gerne.
Wenn
Jederzeit.
es noch Fragen gibt, dann schreibt uns natürlich immer gern. Oder auch Eki mit ihren 2000 Followern jetzt.
Juhu! Ich habe noch
Genau.
keinen. Gibt es noch den blauen Button eigentlich noch?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Wenn du deinen 2001. Follower hast,
Ja.
der vielleicht jetzt durch den Podcast kommt,
Genau.
dann kriegst du vielleicht auch den bald. Oder ein blaues Auge. Ich denke, das würde ich dir
Oh, ich würde ein
natürlich
blaues Auge
mehr
lieber nehmen,
anstatt dem blauen
ja.
Haken. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über ja, alle Fragen und alle Anregungen. Und falls es irgendwie Themen gibt, die den einen oder den anderen interessieren, dann schreibt uns gerne. Wir wünschen euch einen wunderschönen Frühlingstag.
Viel Spaß im
Ein, ja, morgen, morgen
Schrebergarten.
ist der 1.1.
Oh
Der
ja,
1.1., der 1. April.
1.4.,
Der 1.1., das war ein April, der
ja.
1.1. Nein.
Die Sommerzeit ist
Genau.
heute.
Ja, und einen wunderschönen Tag
Ja.
wünsche ich dir, liebe Ekim.
Vielen Dank, Charlotte.
Sehr gerne. Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.